Die Radio Wissen. Update.
Wir haben uns sehr klar dazu bekannt als G7, dass wir verbindliche Regeln im Kern des Abkommens brauchen, damit die globale Durchschnittstemperatur unter einer Erhöhung von 2 Grad Celsius gehalten werden kann, also ein klares Bekenntnis zum 2-Grad-Ziel.
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat beim G7-Gipfel für Zusagen in Sachen Klimaschutz gekämpft. Mit Erfolg. Um das 2-Grad-Ziel und was noch bei dem Treffen rumkam, darum geht's im Update mit mir, Sophie Stiegler.
Update.
2 Tage lang war Schloss Elmau in den Bayerischen Alpen das Zentrum der Weltpolitik. Wirtschaft, Gesundheit, Umwelt und das alles in globalem Maßstab. Unter den vielen Themen des G7-Gipfels war die Klimaerwärmung eins der wichtigsten. Das dabei viel diskutierte 2-Grad-Ziel heißt, die Erde soll sich durch Klimaabgase nicht mehr erwärmen als 2 Grad im Vergleich zur Zeit vor der Industrialisierung. Nicht nur Merkel, auch Umweltschützer hatten sich da Klartext gewünscht. Von Greenpeace gab es am Morgen nochmal einen Appell in Form einer riesigen grellgrünen Laserprojektion auf dem Zugspitzmassiv.
Und zwar stand da drauf G7 100% erneuerbare Energien.
Greenpeace-Sprecher Tobias Münchmeier erklärt, welcher Satz unbedingt in der Abschlusserklärung stehen sollte, wenn es nach Greenpeace ging.
Wir, die G7, wollen gehen in die Richtung von einer Dekarbonisierung, also einem auf Null runterfahren von Kohlenstoffemissionen im Energiesektor bis zum Jahre 2050. Wenn dieser Satz kommt, dann ist das ein erheblicher Erfolg. Wenn er noch rausgestrichen wird, dann ist es ein Schlag ins Wasser.
Und der Satz kam, aber in abgeschwächter Form. Die G7-Staaten wollen sich bis Ende des Jahrhunderts von fossilen Brennstoffen wie Kohle, Öl oder Gas verabschieden. Was die Emissionen bis 2050 angeht, ist aber noch viel Spielraum.
Und wir sind uns einig darin, dass wir für die Erreichung des globalen Klimaziels natürlich erhebliche Reduktionen der Treibhausgasemissionen brauchen. Wir bekennen uns zu den Empfehlungen des IPCC, der eine 40-70%ige Reduktion der Klimagase bis 2050 vorschlägt.
Und Merkel fügt noch hinzu, es sollte natürlich schon am oberen Ende der 40-70% sein. Neu ist das Bekenntnis zum 2-Grad-Ziel an sich nicht. So eins gab es schon auf dem UNO-Klimagipfel in Kopenhagen vor 6 Jahren. Trotzdem gilt es diesmal als Grundlage für den nächsten Klimagipfel Ende Dezember in Paris. Dass gerade Merkel sich so für die Zusage eingesetzt hat, wird in Deutschland aber auch kritisch gesehen. Zum Beispiel von Simone Peter, Parteichefin der Grünen.
Die Kanzlerin hat sich 2007 in Heiligendamm schon mal ein Klimamäntelchen umgelegt und wollte sich als Klimaretterin darstellen. Das hat nicht funktioniert. Wenn wir derzeit sehen, dass in den letzten Jahren die CO2-Emissionen in Deutschland immer weiter gestiegen sind, die Erneuerbaren gedeckelt und ausgebremst werden, dann sehe ich nicht, dass die Kanzlerin national ein Signal gesetzt hat, mit dem Klimaschutz voranzugehen.
Neben dem Klimaschutz wurde auch der Kampf gegen Hunger und Armut, Krankheiten und Terrorismus diskutiert. Und inoffizielles Top-Thema war Russland. Gestern waren sich die Teilnehmer einig, dass Russland bis auf Weiteres nicht wieder an den Tisch der früheren G8 zurückkommen darf. US-Präsident Barack Obama sagte, solange Russland weiter den Konflikt in der Ukraine anheizt, bleiben auch die Sanktionen in Kraft.
Here at the G7 we agreed that even as we will continue to seek a diplomatic solution, sanctions against Russia will remain in place so long as Russia continues to violate its obligations under the Minsk agreements.
Und auch neue Sanktionen schließen die G7-Staaten nicht aus. Den Protesten gegen das Treffen auf Schloss Elmau ging heute etwas die Luft aus. Nach Sitzblockaden auf der Zufahrtsstraße. Und einer anstrengenden Protestwanderung zum Gelände, die vor den Absperrungen landete, war heute nicht mehr viel los. Ingrid Scherf vom Aktionsbündnis Stopp G7 Elmau sagte einen Marsch für heute ab, weil wir gestern schon so viel gelaufen sind.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Der G7-Gipfel sorgt vor allem für Kopfschütteln, Ironie und Sarkasmus im Netz. Auf Twitter schreibt Type O'Neck, und haben die G7 die Welt schon gerettet oder müssen wir es doch selber machen? Und Jenny findet, eine echte Kanzlerin würde Obama nicht zu Bier und Wurst einladen, sondern ihm eine kräftige Ohrfeige geben. Zur Verschmutzung der Weltmeere durch Plastikmüll haben die G7 einen Aktionsplan beschlossen, wie es heißt. Dazu meint Shu Zui auf tagesschau.de, ein unverbindlicherer Begriff ist ihnen wohl nicht eingefallen. Vorschlag an König Putin, ramm endlich deine Fahne in eine der riesigen Müllinseln. Vorher wird das Thema von den G7 nämlich nicht ernsthaft angegangen. Und zum Gipfelthema Klima schreibt Resistance 1405, Ich verlange, dass alle Gipfelteilnehmer hier konkrete Zusagen machen, damit es endlich ein vernünftiges Abkommen in Paris gibt. Hört auf, den Klimaschutz weiter zu verschleppen. Hört auf mit dieser falschen Verstromung von fossilen Brennstoffen, die nur den Klimawandel weiter befeuert. Ich verlange, dass das 2-Grad-Ziel im Abschlussdokument enthalten ist. Und Rusten Kato regt sich auf, dieses hochpreisig organisierte und hochkarätig besetzte Gremium, das in schöner Regelmäßigkeit nur Worthülsen und Fotos von sich produziert, verdient es nicht, auch noch durch intelligente Protestaktionen geadelt zu werden.
Was sonst noch wichtig war?
Was hat sich der türkische Präsident ins Zeug gelegt im Wahlkampf? Seit Ende April war er jeden Tag unterwegs, oft auf mehreren Auftritten am Tag. Eigentlich sollte er als Staatsoberhaupt neutral sein. Das hat Recep Tayyip Erdogan aber nicht unbedingt gekümmert bei seiner Werbetour für die Regierungspartei AKP. Was hat die gebracht? Fast 10% hat die AKP bei der Parlamentswahl eingebüßt. Eine üble Niederlage, meint Politikwissenschaftler Burak Çopur von der Uni Duisburg-Essen in Deutschlandradio Kultur.
Diese Wahl hat einen ganz großen Verlierer und der heißt Recep Tayyip Erdogan. Diese Wahl markiert gleichzeitig auch den Anfang vom Ende der Alleinherrschaft von Erdogan.
Erklärtes Ziel der AKP waren 2/3 der Sitze im Parlament. Geschafft hat sie nicht einmal die Hälfte, rund 41%. Das bedeutet, die islamisch-konservative Partei kann nicht mehr alleine regieren. Ministerpräsident Ahmet Davutoğlu schafft es aber doch, das Ergebnis als Sieg zu verkaufen. Schließlich bleibt die AKP stärkste Partei.
Unsere Bürger können wie immer mit Vertrauen in die Zukunft blicken, denn die AKP ist das Rückgrat des Volkes. Unsere Partei ist wie immer im Amt.
Und noch ein anderes Schreckensszenario für die Regierungspartei ist eingetreten. Zum ersten Mal hat eine pro-kurdische Partei den Sprung über die 10%-Hürde geschafft. Die HDP zieht mit 13% ins Parlament ein. Sie hat sich im Wahlkampf mit allen Mitteln gegen Erdogans Pläne gewehrt, die Verfassung so zu ändern, dass der Präsident mehr Macht bekommt. Ihre Warnungen vor einer Diktatur haben offenbar funktioniert, sagt HDP-Parteichef Selahattin Demirtas auf der Wahlparty.
Ab sofort ist in der Türkei die Diskussion um ein Präsidialsystem, um eine Diktatur abgeschlossen. Die Türkei hat sich vor dem Abgrund bewahrt.
3 Parteien sitzen jetzt neben Erdogans AKP im Parlament. Keine hat sich bisher bereit erklärt, mit der AKP in eine Koalition zu gehen. Am ehesten kommt noch die nationalistische MHP in Frage. Wenn sie nicht will, könnte es bald Neuwahlen geben.
Für uns sind die Verhandlungen gescheitert, das Angebot ist vom Tisch und jetzt folgt der unbefristete Arbeitskampf.
Und zwar bei der Post. Das hat die Vizechefin der Gewerkschaft Verdi, Andrea Kocic, gesagt. Schon seit dem Nachmittag streiken die ersten Briefverteilzentren. Der Grund, die Post hat sich in den Verhandlungsrunden keinen Millimeter bewegt, meint Verdi. Der Streik könnte mehrere Wochen dauern und anders als bei den bisherigen Warnstreiks dürfte man ihn diesmal zu spüren bekommen. Briefe und Pakete kommen dann später an.
Wir alle haben die schrecklichen Bilder von Bangladesch, von Rana Plaza vor Augen. Und ich freue mich, dass es uns gelungen ist, jetzt doch endlich das Versprechen wahrzumachen, die 30 Millionen zur Verfügung zu stellen, die versprochen waren für die Opfer und ihre Angehörigen der schrecklichen Ereignisse.
2 Jahre nachdem eine Textilfabrik in Bangladesch eingestürzt ist und mehr als 1000 Menschen unter sich begraben hat, sind die Gelder für die Opfer und ihre Familien zusammen. Das hat die Bundeskanzlerin auf dem G7-Gipfel erklärt und klang dabei ziemlich erleichtert. Bis vor einer Woche fehlten nämlich noch einige Millionen in dem versprochenen Fonds, in den staatliche Gelder fließen sollten und solche von großen Kleidungsunternehmen.
Was noch wichtig wird.
Bis wann darf eine Frau abtreiben? Welche Unterstützung bekommt sie dabei? Das ist bisher in jedem EU-Land anders. Die Linken im EU-Parlament wollen, dass Frauen überall das Recht auf eine sichere Abtreibung haben und auch die Einrichtungen dafür da sind. Darüber und über andere Fragen in Sachen Mutterschutz und Karriere für Frauen stimmt morgen das EU-Parlament ab.
Und sonst in der Welt?
Sie haben sich zur globalen Menschenjagdmaschine entwickelt. Mit diesen Worten beschreibt die New York Times das US-amerikanische Sondereinsatzkommando Team Six. Die Truppe der US-Spezialeinheit Navy SEALs war vor 4 Jahren weltweit bekannt geworden, als sie Osama bin Laden tötete. Laut New York Times sind spätestens seitdem gezielte Tötungen im Ausland zur Routine geworden. Dabei nehmen die Teams auch zivile Opfer in Kauf. Dem Bericht zufolge wurde das Team nach den Anschlägen vom 11. September 2001 mit viel Geld aufgebaut. Mittlerweile soll es rund 300 Spezialeinsatzkräfte geben.
Aber Details über das Team 6 sind streng geheim und die Teams gelten als eine der am wenigsten kontrollierten Abteilungen der US-Armee. Vielleicht auch deshalb seien die Spezialeinsatzkräfte, Zitat, wild geworden. Ein Ex-Mitglied berichtet in der New York Times, Tötungsorgien seien Routine geworden. Der Times zufolge war das Team 6 in den letzten Jahren unter anderem in Syrien, im Irak, in Somalia und im Jemen im Einsatz. In China wird es Schülern jetzt noch schwerer gemacht zu schummeln. Denn bei den wichtigen Aufnahmetests für die chinesischen Universitäten werden jetzt auch Drohnen eingesetzt. Die Fluggeräte mit 6 Propellern fahnden während des Examens nach unerlaubten elektronischen Hilfsmitteln und Signalen. Bei ihren ersten Einsätzen in 2 Testzentren wurde noch nichts entdeckt. Gestern haben die Tests begonnen, an denen insgesamt mehr als 9 Millionen Schüler höherer Schulen teilnehmen. Die Ergebnisse entscheiden darüber, welche Art von Universität die Schulabsolventen besuchen können. Der Druck ist deshalb sehr groß. Die chinesischen Schüler bereiten sich monatelang auf die 2 bis 3 Tage langen Examen vor. In Brasilien werden Homosexuelle trotz gesetzlicher Gleichstellung häufig diskriminiert. Gestern haben hunderttausende Menschen in São Paulo dagegen demonstriert. Die Gay Pride-Parade dort gilt als die größte homosexuellen Demo der Welt. Die Teilnehmer haben verlangt, dass die Politik Rechte für Schwule und Lesben nicht wieder zurücknimmt. Vor 2 Jahren wurde durch den obersten Gerichtshof die gleichgeschlechtliche Ehe in Brasilien erlaubt. Noch immer gibt es aber dagegen Widerstand im Parlament. Ein Abgeordneter brachte zuletzt einen Gesetzentwurf ein, wonach Homosexuelle psychologisch behandelt werden können. Ein anderer beantragte einen Tag des heterosexuellen Stolzes.
Wissensnachrichten.
Wir Menschen werden zwar immer älter, davon haben wir aber nicht unbedingt so viel, weil wir sind auch immer länger krank. Das hat ein internationales Forscherteam jetzt rausgefunden. Claudia Müller von den Wissensnachrichten überrascht mich jetzt nicht unbedingt so.
Ja, das klingt ein bisschen banal vielleicht, aber nur auf den ersten Blick, denn die Studie ist Teil eines sehr großen Forschungsprojekts und dessen Ziel ist es, eine Datengrundlage für Entscheidungen in der Gesundheitspolitik zu schaffen. Und dazu wurden jetzt eben Daten aus 188 Ländern und von rund 300 nicht tödlichen Krankheiten analysiert. Denn die sind den Forschern zufolge eine große Gefahr für unsere Gesundheit und vor allem für unsere Lebensqualität. Das Ergebnis, wir verbringen tatsächlich immer mehr Zeit unseres Lebens mit irgendwelchen Beschwerden. Auf die ganzen Länder gerechnet war es 2013 knapp 1/3 mehr an Zeit, die wir mit Krankheiten verbracht haben, als noch 1990.
Was sind denn das für Krankheiten, die uns dann plagen?
Am meisten Krankheitszeit verbringen wir weltweit mit Rücken- oder Nackenschmerzen, Depressionen, Blutarmut und Problemen beim Hören. Allein die Schmerzen im unteren Rücken zum Beispiel und Depressionen haben den Forschern zufolge weltweit seit 1990 um 50% zugenommen.
Aber es gibt schon noch Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern.
Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel in Ländern, in denen ja Krieg war oder ist, ist das natürlich der Grund, warum die meisten Menschen krank sind. In Mitteleuropa hingegen sind Stürze eher ein großes Problem und im Nahen Osten ist einer der 5 Gründe, warum Menschen oft krank sind, die Abhängigkeit von Opiaten.
Da wären wir dann auch gleich schon beim nächsten Thema. Da geht es aber um eine andere Droge, Marihuana. Das ist in den USA mittlerweile in 4 Staaten komplett legal. In 23 anderen und dem District of Columbia ist es zumindest zu medizinischen Zwecken erlaubt. Jetzt warnen aber Kinderärzte vor der Legalisierung. Warum?
Weil sie sagen, dass kleine Kinder durch die Legalisierung immer mehr in Berührung mit dem Rauschmittel kommen. Das war in den meisten Fällen zwar nicht so schlimm, aber in einigen Fällen fielen eben die Kinder ins Koma, konnten nicht mehr so gut atmen oder hatten Krampfanfälle. Im Durchschnitt sind die Kinder noch nicht mal 2, wenn das erste Mal passiert. Meistens schlucken sie das Marihuana oder sie atmen es ein.
Ich hoffe jetzt einfach mal, dass Kinder nicht so die üblichen Konsumenten sind. Wie kommen die denn überhaupt ran an das Zeug?
Also die überwiegende Mehrheit, 3/4 der Kinder hat tatsächlich geschluckt, zum Beispiel, weil es in Keksen drin war. Und deswegen sagen die Ärzte, für Marihuana sollen am besten dieselben Maßnahmen und Vorschriften gelten wie für Medikamente oder chemische Haushaltsprodukte. Das heißt, sie sollten außer Reichweite von Kindern aufbewahrt werden, am besten abgeschlossen.
Das steht dann hoffentlich auch in der Packung. Um Gewicht und Herzinfarkt ging es auch noch bei dir heute. Dickere haben ja ein größeres Risiko, einen Herzinfarkt zu bekommen. Gibt es da noch was anderes Neues?
Genau, das ist ja das, was schon relativ lang bekannt ist. Aber die Sache ist, der Übergewichtige wird den Herzinfarkt eher und länger überleben als der Normalgewichtige. Dieses sogenannte Fettleibigkeitsparadox beschäftigt die Wissenschaftler schon länger. Und jetzt haben britische Forscher Gewebe von Patienten untersucht, die am Herzen operiert werden und festgestellt, Fett kann auch gut sein. Denn das Fett rund um die geschädigten Blutgefäße gibt Chemikalien ab, die Herzkrankheiten bekämpfen. Die sind nämlich entzündungshemmend und antioxidant. Tisch, heilen also sogar den entstandenen Schaden. Und die Forscher wollen jetzt herausfinden, wann diese gesunden Eigenschaften auch außer Kraft gesetzt werden, zum Beispiel nämlich bei Typ-2-Diabetikern. Sie hoffen, dass sie dadurch möglichst immer die positiven Eigenschaften von Fett nutzen können, insbesondere im Zusammenhang mit Herzerkrankungen.
Wetter. Auch am Abend ist es im Norden und in der Mitte Deutschlands heiter. Im Süden bleibt es dagegen bewölkt und es kann weiter Schauer geben. Morgen wird es ähnlich zweigeteilt, sonnig im Norden, wolkig und teilweise nass im Süden bei 15 bis 22 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.